Ich denke, ich muss mich erst noch dran gewöhnen, so eine große, breite Gemeinde vor mir zu haben. Da muss man immer den Kopf hin und her wenden und die Kamera blendet oder das Licht da. Aber ich hoffe, dass ich da reinwachsen kann. Aber ich freue mich, nach dem Festgottesdienst jetzt wirklich im Alltag bei euch zu sein. Das ist ganz was anderes. Und ich bin so gespannt, was wir hier miteinander erleben dürfen. Und heute geht es um das große Thema, die Freiheit des Glaubens. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr euch beschreiben würdet, dadurch, dass ihr durch den Glauben frei geworden seid oder euch das wünschen würdet, frei zu werden durch den Glauben. Gehen wir dem doch mal auf den Grund. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Wer glaubt, dass Gott Wunder tun kann? Viele Hände. Wollen wir gar nicht gucken, wer das nicht glaubt. Das ist hier eine große Überzeugung, dass Gott Wunder tun kann. Andere Frage, glaubst du, dass Gott auch ein Wunder tun kann an dir? An dir. Ich müsste lügen, aber ich würde behaupten, dass das etwas weniger ist. Es ist was anderes, allgemein an Wunder zu glauben. Und an Wunder im eigenen Leben zu glauben, das ist doch etwas schwieriger. Klar, Gott kann jedes Wunder tun, aber offensichtlich will er mich nicht zu einem Pianisten machen und dich zum Fußballstar. Wir erleben dann weniger Wunder persönlich. Eine letzte Frage noch. Glaubst du, dass Gott dich tiefgreifend verändern kann? Die Persönlichkeit, dein Wesen, dein ganzes Leben, nicht durch ein Wunder, sondern durch das Evangelium von Jesus Christus? Ja, auch Handzeichen. Also eigentlich mag ich das nicht so mit den Handzeichen, das ist so schulisch. Aber ich wollte einfach spürbar machen, dass es was anderes ist, allgemein an Gott zu glauben und an Wunder zu glauben, dass Gott an einem selber handelt, das ist noch was anderes. Und dass Gott handelt, tiefgreifend handelt durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, das ist doch etwas anderes. Aber Glauben heißt nicht etwas für wahr halten, sondern es auf sich persönlich anwenden, es für sich gültig halten, darauf vertrauen. Wir haben in dieser Woche endlich unseren neuen gebrauchten Wagen bekommen. Wir mussten da etwas drauf warten. Schönes Fahrzeug, starker Motor, so steht es in den Papieren. Aber solange ich den Wagen nicht mal richtig trete und ausfahre auf der Autobahn, solange ich damit rumfahre, wie ich in Studienzeiten mit meinem alten Golf gefahren bin, so lange kenne ich diesen Wagen nicht. Und Gott möchte, dass wir auch ihm ganz und gar vertrauen. Nicht so ein bisschen, als seien wir uns Fremde, sondern als würden wir ihn wirklich kennen. Und dazu soll diese Predigt dienen. In der Bibel hören wir nämlich einen Mann, der eine fulminante, wahnsinnige Veränderung erlebt hat in seinem Leben durch das Evangelium, durch die gute Nachricht von Jesus. Nicht durch ein Wunder. Und ja, ich möchte irgendwie die Geschichte lesen, möchte ich ihn euch etwas beschreiben, diesen Mann. Ich gebe zu, das ist etwas spekulativ, es könnte auch anders sein, aber wir sollten uns die Menschen in der Bibel ruhig konkret vorstellen, weil es konkrete Menschen waren. Dieser Mann lebte in Philippi, also Griechenland. Er war ein ganz normaler Grieche, geprägt von seiner Zeit in dem Hellenismus. Und er lebte so, wie man damals eben gelebt hat, mit Familie, Freunden, in der hellenistischen Kultur, mit Sport, mit politischen Veranstaltungen. Ich möchte übrigens einladen zu der Reihe, die ich dann später machen werde, ging Jesus ins Theater. Das ist auch diese hellenistische Kultur. Und dieser Grieche lebte ein griechisches, normales Leben. Aber ich denke, die Bibel sagt uns zwar nicht, das nicht, aber ich denke, dass er ein ganz interessantes Naturell hatte. Ich behaupte einfach mal, dieser Mann war zwanghaft. Ein Sicherheitsfanatiker, ein Kontrollfreak. Er war eigentlich ein unfreier, ängstlicher Mensch. Und wie komme ich dazu, das zu sagen, wenn es die Bibel doch nicht sagt? Das liegt an seinem Beruf, denn er war der sogenannte Kerkermeister, der Gefängnischef von Philippi. Und an so einer Stelle, als Chef eines Gefängnisses, da willst du jemanden haben, der Befehle befolgt, der genau ist, der weiß, wo der Schlüssel ist. An der Stelle willst du jemanden haben, der alles unter Kontrolle hat. Und deswegen behaupte ich einfach, vielleicht war dieser Gefängnisaufseher, war er so ein Mensch, ein Kontrollmensch, jemand, der die Sicherheit gewährleisten musste. Und ja, das war sein Wesen. Und nun zu der Geschichte, wo dieser Mann völlig verwandelt worden ist, nicht durch ein Wunder, sondern durch die einfache Lehre von Jesus Christus. Die Vorgeschichte war, dass Paulus und Silas haben gepredigt in Philippi und dann kam es zu einem Aufstand, einem Auflauf. Das gefällt den Leuten nicht, wenn jemand frei ist und sich nicht einfach so an die Kultur anschließt und von Jesus redet. Das ist auch noch heute so. Jedenfalls, sie wurden beschimpft, sie wurden bedrängt, sie wurden inhaftiert und sie wurden geschlagen und dann wurden sie ins Gefängnis gebracht zu diesem besagten Justizvollzugsbeamten, würde man heute sagen. Der Name Kerkermeister, der passt ja nicht. Und ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 16, Vers 23 und folgende. Und nachdem man sie, also Paulus und Silas, ihnen viele Schläge gegeben hatte, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister oder dem Justizvollzugsbeamten, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor, freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das ist also die Geschichte. Da gibt es ein Wunder, aber viel entscheidender ist, was nach dem Wunder passiert. Da werden diesem Mann also zwei Gefangene gebracht, die er einsperren soll. Und es heißt, dass er sie ins innere Gefängnis werfen sollte. Das war der Hochsicherheitstrakt. Und er schließt ihre Füße in den Block. Das war die besondere Sicherheitsverwahrung, mehr als eine Fußfessel heute. Also er geht auf Nummer sicher. Er will kein Risiko eingehen. Er fürchtet seine Vorgesetzten. Er will alles richtig machen. Den Schlüssel nimmt er um den Hals und ich denke, ehe er ins Bett gegangen ist, hat er noch zweimal nachgeguckt, ob auch alles am rechten Fleck ist. So einer war das, stelle ich mir vor. Das ist jedenfalls einer, der kein Risiko eingeht. Und das ist einer, der nichts tut, was ihm Kritik der anderen aussetzen könnte. So etwa können wir uns das vorstellen. Es kann auch anders gewesen sein, ich gebe das ja zu, aber eigentlich ist es egal. Die Frage ist, was kann so einen Menschen verändern? Und mitdenken sollten wir auch, was kann denn uns verändern? Wie kann so ein Mensch mutig werden? Wie kann er seine Menschenfurcht verlieren? Und auf uns übertragen ist doch die Frage, wie können wir durch den Glauben neu und verändert werden, frei? Wie können wir unsere Schwächen und Muster überwinden? Ich glaube, das interessiert uns doch alle, oder? Hier sehen wir, dass das Eigentliche nicht durch das Wunder ist. Das Wunder ist nur eine Initialzündung. Das Eigentliche geschieht durch den Glauben an Jesus. Und das ist die zutiefst gute Nachricht für uns. Wir müssen nicht auf ein Wunder warten, damit das, was unser Leben einengt und schwierig macht, dass das verschwindet. Wir müssen nicht warten, dass Gott Gnade vom Himmel träufeln lässt, dass er einen Schalter umlegt und dann wird es besser, sondern wir sollten einfach neu hinhören, was denn die gute Nachricht von Jesus ist, was das Wesen und das Versprechen dieser Nachricht ist. Und das sehen wir, was das ist, das sehen wir hier an diesem Mann. Da sind also dieser Paulus und der Silas, die ins Gefängnis geworfen werden. Sie wurden verschleppt, sie wurden geschlagen, sie sind desorientiert, sie haben Angst und Schmerzen, sie sind im Gefängnis, es ist Nacht, um sie herum die Geräusche des Gefängnisses. Und man sollte meinen, dass sie das überwältigt und dass das sie prägt. Das geht Gefangenen gemeinhin so. Aber erstaunlicherweise sind die beiden ganz anders. Sie beten, sie loben Gott, sie singen, sie sind gelassen und fröhlich. Sie wissen sich in Gottes Hand. Die Striemen und Schmerzen spielen für sie keine große Rolle, sondern sie freuen sich an der Liebe Gottes, die ganz dicht bei ihnen in dieser Gefängniszelle ist. Und ich denke, für sie ist ein Festessen in einem Palast nicht so wunderbar wie Gemeinschaft mit ihrem Jesus da im Gefängnis. Sie leben in einer anderen eigenen Realität der Gemeinschaft mit Jesus. Und das hat mich an etwas erinnert, was wir in Afrika oft gesehen haben. Da ist ja die meiste Zeit der Busch verbrannt. Unten das Gras ist Heu auf dem Halm, steht also vertrocknet rum. Die Büsche darüber sind kahl, alles grau und braun. Aber darüber ist dann eine Schicht mit einzelnen Bäumen, die tiefer wurzeln, die Zugang haben zu tieferen Wasserschichten, die in einer eigenen Realität leben. Und so kommen mir hier Paulus und Silas vor. Sie sind tiefer verwurzelt und gegründet in Jesus Christus. Interessant ist, welche Rolle das spielt für die anderen. Wir hören hier, dass die Gefangenen ihnen zuhören. Und man kann sich das ja gut vorstellen, welche Wirkung das hat auf Menschen, die das eben nicht haben, die selber verzweifelt sind und einsam und Angst haben. Und dann sehen sie mit einem Mal zwei Menschen, die losgekoppelt sind davon, die eine eigene Kraftquelle haben. Und ich denke, die Gefangenen haben das aufgesaugt, was sie an Paulus und Silas gesehen haben. Und sie haben gesehen, es gibt Hoffnung im Dunkel, es gibt Freude trotz Schmerzen, es gibt echte Freiheit, selbst im Gefängnis. Ja, und dann geschieht dieses Wunder. Gott beantwortet den Glauben von Paulus und Silas. Das Gefängnis erbebt, die Gitter springen aus den Fensterleibungen, die Türen öffnen sich, die Mauern bekommen Risse und eigentlich könnten alle abhauen. Für die Gefangenen war das großartig, aber der Gefängnischef, für den war das der Horror. Kontrollverlust, Scham, versagt zu haben. Das war seine Situation. Er läuft raus, er sieht sein sorgsam behütetes Gefängnis, sieht er offen und er will sich in sein Schwert stürzen. Könnt ihr an der Stelle verstehen, weshalb ich meine, dass er vielleicht ein Sicherheitsfanatiker war, ein ängstlicher Mensch. Also er greift zum äußersten Mittel. Ein ganz gewissenhafter Typ, ein 150-prozentiger ist das, aber eigentlich jemand voll Angst vor dem Kontrollverlust. Aber Paulus ruft ihm zu, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Und er lässt sich Licht geben, er geht in das Gefängnis, er sieht, dass alle da sind und er ist überwältigt davon. Paulus hat ihn gesehen in seiner Angst. Er hat ihn bewahrt vor dem Suizid. Er sieht, dass alle noch zusammen sind. Und dann hat er nur die eine Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Mit einem Mal ist dieser Mann offen wie ein Scheunentor für das, was Paulus zu sagen hat. Er möchte das auch haben, was Paulus hat. Und er ist ganz interessiert. Der Mann, der keinen drei Schritte ohne Plan gehen würde, der ist offen für das, was Paulus ihm nun sagt. Und hier mal eine Frage an uns, um das auch auf uns zu übertragen. Es geht ja nicht um Bibelkunde hier. Wie offen sind eigentlich wir, Gott neuen Raum in unserem Leben zu geben? Wie schwer fällt dir das, alte Wege zu verlassen, dich zu verändern und Gott neu kennenzulernen? Wir sollten nicht zu schnell sein zu sagen, ja, ist okay, bin ich jederzeit offen für. Denn die Wahrheit ist doch, dass auch wir oft in Gleisen laufen, unseren Glauben in festen Regeln und Ordnungen leben. Und deswegen können wir hier was lernen für uns selber, selbst wenn wir schon gläubig sind. Auch Christen können Gefangene sein. Gefangen von schlechten Erfahrungen, von Bitterkeit, von destruktiven Gedanken, von Minderwertigkeitskomplexen. Es gibt so vieles, was auch uns unfrei machen kann, selbst wenn wir schon lange Jesus kennen. Aber an diesem Mann sehen wir etwas, was für uns alle gilt, ob wir Jesus nun schon kennen oder noch nicht kennen. Für diesen Mann ist sein eigenes zusammengebrochen und seine Sicherheiten sind löchrig geworden wie das Gefängnis. Und er wird ganz offen für das, was Gott ihm jetzt sagen möchte, durch Paulus. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das ist eine richtig gute Frage. Er will nicht, dass Gott irgendwas macht, sondern er möchte das tun, was Gott ihm zeigt. Er wartet nicht auf ein Wunder, dass irgendwie das gelöst wird, sondern er möchte etwas Neues tun in seinem Leben. Und er hört die gute Nachricht von Jesus Christus. Und ganz kurz zusammengefasst heißt das, Gott ist Mensch geworden aus Liebe zu uns. Er hat ein vorbildliches Leben gelebt vor unseren Augen. Er hat Gottes Willen in allem erfüllt. Da ist nichts, was ein Mensch noch tun müsste, um Gottes Willen zu tun. Und dann hat er sein Leben gegeben als Opfer für die Menschen. Und jeder, der das annimmt, der wird Kind Gottes werden. Das erzählt der Paulus, diesem Gefängniswärter, diesem Gefängnischef. Und als er das hört, da ist er, wie gesagt, offen wie ein Scheunentor, das anzunehmen. An Jesus will ich glauben, das will ich erfahren. Und das ist es, was diesen Mann dann verwandelt. In einer Nacht. Es heißt hier, dass er noch in der Nacht sich taufen ließ. Er wartet nicht ab. Und wir haben es ja gehört, in Philippi war das gefährlich, an Jesus zu glauben, ihm zu bekennen. Aber der Mann, den hält nichts mehr. Er lässt sich noch in der gleichen Nacht taufen, er bekennt sich zu Jesus und dann heißt es, dass er voll Freude ist, dass er zum Glauben gekommen ist an Jesus zusammen mit seiner Familie. Dieser Mann ist wirklich frei. Ich denke, er war immer noch der Alte, dass seine Prägung da war, aber er konnte sich verändern. Er war nicht mehr so gelenkt und ferngesteuert von seinen Ängsten und seiner Persönlichkeit. Und das ist es, was uns die Bibel immer wieder sagt, dass wir durch den Glauben an Jesus eine neue Kreatur werden, dass wir uns verändern können, dass wir frei sind, das erste Mal richtig frei und gestaltbar von Gott. Das ist das Versprechen dieses Evangeliums. Und wessen Sicherheiten im Leben zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, auch heute vielleicht, wer an sich selbst scheitert, an seine Grenzen kommt, ja, vielleicht auch, wer sich selbst aufgegeben hat und suizidal ist, der wird hier ganz neu zuhören und aufmerksam sein. Dann hört sich das mit einem Mal nicht mehr an wie fromme Sprüche, die man schon oft gehört hat. Dann ist das mit einem Mal eine Einladung, das möchte ich wirklich kennenlernen. Denn niemand greift so entschlossen zu einem Rettungsring wie ein Ertrinkender. Und solange wir uns immer noch selber retten können, lernen wir das Evangelium nicht wirklich kennen. Hier sehen wir also einen Mann, der wirklich in der Verzweiflung und in der Not bereit ist. Es hört sich für mich so an, als würde es immer mal aussetzen. Ist so, okay. Arrangieren wir uns mit. Wir sehen hier diesen Mann, der das so ganz radikal einen Bruch vollzieht in seinem Leben. Gott vollzieht das durch ihn. Durch den Heiligen Geist geschieht das. Und er ist wie ausgetauscht. Er ist nicht mehr besorgt, was die anderen denken. Er ist nicht mehr bemüht darum, seinen Job gut zu machen und keine Fehler zu machen, sondern er überlässt sich ganz Jesus Christus. Und zuletzt heißt es dann, er freute sich, dass er mit seiner Familie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Das habe ich selber schon erlebt, diese Freude und diesen Wechsel im Leben und ich denke auch viele hier. Und immer wieder beobachte ich das an andere, dass so ein Wechsel stattfindet. Und wer das noch nicht kennt, aber diese Botschaft von der Rettung hört und es für ihn leuchtet, den möchte ich doch einladen, diesen Sonntag auch zu nutzen, das Gespräch zu suchen. Vielleicht mit mir, vielleicht mit jemandem, den du kennst und dem du vertraust. Aber eigentlich will ich noch auf etwas anderes hinaus. In diesem Text, da steckt noch eine Frage an die, die schon lange als Christen leben. Wie sieht das denn eigentlich bei uns aus mit der Freiheit? Mit der Freiheit, uns zu verändern? Mit der Bereitschaft, das Alte hinter uns zu lassen? Wie sehr sind wir wirklich, leben wir diese Lebensfreude und Hoffnung? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir wahrscheinlich doch zugeben, dass uns das auch abhanden kommt, dass sich das abschleift, verloren geht. Am Anfang ist man begeistert von Jesus, ist bereit, sein Leben zu ändern und seinen Lebensstil, seine Werte. Aber dann kann es passieren, dass wir in einen Trott kommen und in eine Regelmäßigkeit, in eine Gewöhnung, dass wir Gewohnheiten annehmen, dass wir nach Traditionen leben. Und dass die Freiheit uns gar nicht mehr so kennzeichnet. Es gibt so viele fromme Unfreiheiten, Besserwisserei, Selbstgerechtigkeit, hartes Urteil über andere, traurige Bequemlichkeit, all sowas limitiert unser Leben und setzt Gott in unserem Leben Grenzen. Ich weiß, wenn ich das so skizziere, dann klingt das scharf. Vor allem, weil ich euch nicht kenne und ihr mich noch nicht so richtig kennt. Warum wage ich davon zu reden, dass unser Leben als Christen schnell eingezwängt ist wie so ein Kerkermeister? Ganz einfach. Ich spreche von dem, was ich an mir selber beobachte, was ich kennengelernt habe. In meinem Leben ist das so. An diesem Gefängnischef, da sehe ich die transformative Kraft des Glaubens. Was der Glaube im Leben eines Menschen eigentlich macht, wenn einer verstanden hat, wer Jesus ist, was das für Auswirkungen hat, alles auf eine Karte zu setzen, in der ersten Nacht sich taufen zu lassen und sich zu freuen darüber. Das sehen wir hier. Und da muss ich sagen, ja, das geht mir leider oft verloren. Vielleicht kennt ihr den Spruch, der ich sein sollte, grüßt traurig den, der ich bin. So ist das. Da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, wer wir sind und wer wir durch den Glauben sein sollten. Da ist so viel schnell, so viel Gewöhnung, Sturheit, Egoismus, Empfindlichkeiten. Und hier an diesem neu bekehrten Mann, da sehen wir, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin nicht alleine damit, das weiß ich. Und ich kann mir vorstellen, solche Prozesse sind mit Sicherheit auch bei euch. Unser Leben trägt eben nicht einfach nur die Handschrift Gottes und die Früchte seines Geistes, sondern unser Leben ist geprägt von uns selber, von unserem Naturell, von den Früchten des Fleisches. Und Paulus spricht genau davon mit einer großen Verzweiflung in Römer 7. Ich habe Lust am Willen Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe in mir ein Gesetz der Unfreiheit, dass ich nicht tue, was ich will, sondern was ich hasse. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und die Antwort lautet gleich auch an der Stelle, Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus spricht also von einer völligen Befreiung, einer Überwindung von dem, was uns so gefangen macht. Paulus arrangiert sich nicht damit, ja, so bin ich halt und so bleibt es auch. Und was ist es, was uns befreit, gerade wenn wir schon lange mit Jesus leben? Es ist immer wieder das Gleiche, auf Jesus sehen, ihn meditieren, über ihn nachdenken, seine Verheißungen ernst zu nehmen, uns von seiner Liebe berühren lassen, über das Kreuz nachzudenken, die Liebe, die bis in den Tod ging, Gott bei seinem Wort zu nehmen, dass wir den neuen Menschen anziehen. Die gute Nachricht ist, die größte Kraft in unserem Leben ist nicht ein Wunder, sondern dass wir dem Evangelium glauben, der guten Nachricht von Jesus. Das Wunder hat Gott schon lange getan, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Wunder immer wieder ernst zu nehmen und uns darunter zu stellen. Und wir sollten Gott sagen, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Ich bin noch nicht in diesem Status. Ich habe die erste Liebe so oft verlassen. Mein Wesen trägt eine andere Handschrift als deine. Aber ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich bin offen und bereit, mich verändern zu lassen von dir. Und Jesus bringt das in ein wunderschönes kleines Bild, wie das aussieht. In Matthäus 13, da sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der beim Pflügen einen Schatz im Acker fand. Vor Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diesen Acker mit dem Schatz. Freude über Jesus, das ist es, was frei macht. Das macht uns frei, alles andere dafür hinzugeben und diesen Schatz in Besitz zu nehmen. Das macht uns bereit, alles andere hinter uns zu lassen, uns unabhängig zu machen von Menschen und nur auf ihn zu sehen. Das macht uns bereit, nicht auf ein Wunder zu warten, dass irgendwie etwas Geheimnisvolles geschehen würde, sondern zu ergreifen, was Gott uns gezeigt hat, nämlich seine Liebe in Jesus Christus. Und das so klar vor Augen möchte ich euch ja nach Hause schicken und sagen, denkt nach, wie es mit dieser Freiheit bei euch aussieht. Ob es dabei bleiben soll mit den Unfreiheiten oder ob wir gemeinsam neu ergreifen, wer Jesus Christus für uns ist. Und das so klar vor Augen möchte ich schließen, indem wir Gott unsere Freude entgegenrufen mit Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Gott hat er uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. In ihm hat er uns erwählt, er hat uns geheiligt, er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Gott sei Dank für seine Liebe in Jesus Christus. Amen.